Ja, das ist so schäbig, wirklich. Das ist so schäbig, dass er das auspackt. Ich kann mich ja natürlich nicht daran erinnern. Ich weiß ja nicht, wie alt ich da war, ohne Zähne halt, ne? War jetzt so, muss so als so 15 gewesen sein. Nee. Nee, ja, gibt zwei schlimme Storys und die eine hat er ausgepackt, ja.
Okay.
Kann ich nichts machen, ja.
Das 3 zu 2 für den Sportclub Freiburg. Wie geil ist das denn?
Der offizielle SC-Podcast.
Salut, liebe SC-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen SC-Podcasts. Ich bin sehr froh, dass ich heute nicht alleine moderieren muss, weil Marco hat sich wiederholt. Marco ist wieder da.
Jawohl.
Und das freut mich sehr.
Ja, hallo zusammen.
Ja, es war Länderspielpause und trotzdem extrem viel los an den verschiedenen Standorten beim Sportclub. Es war Frauenjubiläum, es gab eine Mitgliederversammlung, es kam ein Testspiel gegen den KSC. Und apropos Mitgliederversammlung, alles, was da so entschieden wurde und so weiter, das seht ihr alles bei uns auf der Homepage bei scfreiburg.com. Aber anlässlich der Mitgliederversammlung wurde der neue Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Das müssen wir und dürfen wir jetzt alle 2 Jahre machen. Das ist eine Vorgabe der DFL und ja, erfüllen wir hier, glaube ich, ja, mit sehr großer Akribie, kann man sagen. Da steckt sehr viel Herzblut drin. Und den Nachhaltigkeitsbericht könnt ihr euch anschauen auf unserer Website, könnt ihr das als PDF runterladen. Und was darin alles vorkommt, welche Themen behandelt werden, das erfahrt ihr jetzt von Tobi Rauber, dem Leiter unserer Nachhaltigkeitsabteilung.
Ja, hallo liebe SC-Fans. Wir sind froh und stolz darauf, dass wir den zweiten Nachhaltigkeitsbericht für den SC Freiburg veröffentlichen konnten und freuen uns, wenn ihr reinschaut. Ihr könnt dort nachlesen, wie wir uns in den letzten beiden Saisons im Bereich Nachhaltigkeit abteilungsübergreifend weiterentwickeln konnten. Ihr seht darin Berichte, Reportagen, Zahlen und Fakten über die 10 Handlungsfelder von der Förderung des Spitzen- und Breitensports über nachhaltige Mobilität bis hin zu Solidarität, Vielfalt und Inklusion. Ihr könnt konkrete Ziele nachlesen, Fortschritte erkennen. Ihr seht unsere CO2-Bilanz anhand von verschiedenen Grafiken und Übersichten und ansonsten eben viele coole Geschichten. Zum Beispiel, was passiert eigentlich im Sportquartier Landwasser? Wie bieten wir dort neue Sportangebote an? Wie hat sich die Mitgliederaktion Spende statt Kalender weiterentwickelt, bei der 42.000 SC-Mitglieder auf ihren Jahreskalender verzichtet haben und wir das Kinder- und Jugendschutzthema in Südbadens Breitensportvereine treiben konnten? Wir haben ein Bericht dazu, wie es im Dreisamstadion mit dem Kompetenzzentrum Kindersport und Lernort Stadion weitergehen soll. Und ihr seht auch coole Texte über Julian Schuster, wie er sich vom Profi zum Verbindungstrainer und jetzt zum Cheftrainer des SC Freiburg entwickelt hat. Also auch ein Paradebeispiel für nachhaltige Mitarbeiterentwicklung und vieles, vieles mehr. Ich freue mich, wenn ihr reinschaut und ja, vielen Dank dafür.
Ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall mal inspirieren lassen und mal reinschauen in den Nachhaltigkeitsbericht. Wo ihr auch reinschauen könnt, ist in Zukunft wieder unser Twitch-Kanal, denn unsere E-Footballer vom SC Freiburg sind jetzt wieder aktiv. Sie spielen wieder die neue Saison, wenn man so sagen will, ging jetzt wieder los mit dem neuen Spiel EAFC 26. Und dort gibt es auch ein paar Neuerungen. Unter anderem haben die Jungs einen neuen Spieler. Und was es da jetzt sonst noch alles zu berichten gibt, das erzählt euch jetzt Konstantin Sarantidis. Er ist der Koordinator des E-Football-Teams hier beim SC Freiburg.
Für uns geht es jetzt bereits in unsere dritte Saison der Virtual Bundesliga Club Championship. Und das Ganze machen wir auch tatsächlich mit einer relativ breiten Brust, denn am vergangenen Wochenende konnten sich unsere zwei E-Footballer Nessim Damon und Gianluca Mortone auch beim eSports FC Pro Open Regional Qualifier unter die besten 12 Spieler Europas spielen und haben sich damit auch für den Global Qualifier, der Ende Oktober im US-amerikanischen Atlanta stattfindet, qualifiziert. Der Wettbewerb ist quasi vergleichbar mit einer Art Weltmeisterschaft und da ist es auch wirklich eine bemerkenswerte Leistung, was die zwei Jungs da aufs virtuelle Parkett gelegt haben.
Und eine Änderung im neuen VBL-Modus gibt es natürlich auch. Und weil ich das überhaupt nicht gut zusammenfassen kann, macht auch das nochmal der Konstantin.
Die VBL in diesem Jahr ist tatsächlich stark verändert. Anstelle der 2 Divisionen gibt es ab dieser Saison sogenannte Showdowns. Das heißt, die Clubs begegnen sich in einer Ligaphase, wie man es auch ähnlich von der Champions League kennt. Das Ganze 5-mal. In jeder Ligaphase, in jedem Showdown trifft man auf 6 verschiedene Teams und aus dieser Vorrunde resultiert dann quasi eine Tabelle und die Top 16 jener Tabelle qualifizieren sich dann für ein Offline-Event am darauffolgenden Wochenende, welches dann im K.O.-Modus gespielt wird. Und aus diesen 5 Showdowns, die dann insgesamt gespielt werden, resultiert quasi eine Endtabelle und diese Endtabelle berechtigt dann wieder für den Einzug ins Finale oder in die Playoff-Runde.
Ja, danke Konsti für die Erläuterung und ich glaube, so viel können wir verraten. Marco, Konsti und ich, wir teilen uns ein Büro und Konstantin ist ein absoluter Meister darin, vom Blödsinnreden in den seriösen Modus zu schalten innerhalb von wenigen Sekunden. Und jetzt habt ihr gerade den seriösen Konsti gehört. Und jetzt kommen wir zu unserem Hauptteil, zu unserem Hauptinterview. Das haben wir mit Lukas Kübler geführt. Der 33-Jährige ist mittlerweile seit rund 10 Jahren beim Sportclub. Trotz anfänglicher Verletzungsprobleme hat er sich wirklich zu einer absolut verlässlichen Größe hier hochgespielt. Und für alle, die das jetzt hier bei Spotify hören, die Folge, guckt es euch gerne bei YouTube an, denn wir haben den Interviewteil auch als Video auf YouTube bereitgestellt. Oder bleibt einfach bei eurem Streaming-Anbieter der Wahl, wo ihr es gerade schon hört. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview.
Das Gespräch des Tages.
Ja, Kübi, schön dich zu sehen. Gegen Hoffenheim musstest du nach einem Zusammenstoß mit Bernardo ausgewechselt werden, hast dann in Gladbach gefehlt. Gegen den KSC hast du dich eindrucksvoll zurückgemeldet, hast auch direkt ein Tor gemacht. Das heißt, das scheint dir wieder gut zu gehen, oder?
Ja, es ist abgeklungen, die Gehirnerschütterung. War schon eine fiese Nummer. Es braucht einfach ein paar Tage Zeit. So, ich habe auch war relativ ungeduldig und wollte unbedingt wieder dabei sein. Aber ja, so wenn es an den Kopf geht und so, da muss dann, glaube ich, manchmal die Vernunft siegen. Und ich habe ein paar Tage gebraucht, aber jetzt passt es wieder.
Mhm. 7 Spieltage in der Liga sind durch, 2 in der Euroleague, die erste Pokalrunde ist durch. Wir stehen in der Liga auf Platz 8, in der Euroleague auf Platz 10. Wir haben, glaube ich, zum ersten Mal die Tabelle angeschaut in der Euroleague. Im Pokal sind wir auch weitergekommen. Wie würdest du so den Saisonstart in deinen Worten beschreiben?
Ja, völlig vernünftig. Also hat ein bisschen Probleme reinzukommen. Waren jetzt auch keine glücklichen Spiele am Anfang. Aber wir waren jetzt auch verwöhnt durch die letzten Jahre, wo wir eigentlich immer super gestartet sind. Deswegen ja, jetzt war es halt mal ein bisschen schwieriger, war aber auch eine neue Herausforderung. So kann es auch laufen, ganz schnell in der Bundesliga. Ich meine, wir haben gegen Augsburg kein schlechtes Spiel gemacht, war, ich hätte schon gesagt, unglücklich verloren. Aber im Fußball ist leider so, dass, was heißt leider, aber ist einfach so, dass auch manchmal die Ergebnisse einfach zählen und dann wird nicht dahinter geschaut, wie das jetzt alles zustande gekommen ist. Aber ich glaube, wir spielen alle schon lang genug Fußball, um das gut einzuordnen. Ja, und deswegen wurde es eigentlich nicht unruhig bei uns.
Jetzt am Wochenende kommt die Eintracht aus Frankfurt. Das letzte Spiel gegen Frankfurt hier im Europaparkstadion ist noch gar nicht so lange her. Wir haben es, glaube ich, alle noch ganz gut in Erinnerung. Litz hat uns damals in Führung gebracht, dann haben wir es noch verspielt leider und dann auch die Champions League verspielt. Spielt es für dich noch so ein bisschen eine Rolle jetzt? Hast du das noch im Kopf vor dem Spiel?
Nee, eigentlich gar nicht. Null.
Okay, also komplett Blick voraus anstatt zurück. Wie wollt ihr das angehen? Wie müsst ihr es angehen, dass es dieses Mal vielleicht zu einem Sieg reicht?
Ja gut, Frankfurt hat eine super starke Offensive. Das haben sie die letzten Jahre eigentlich immer gehabt und auch immer dann, wenn sie Abgänge hatten, auch immer super nachgelegt. Und das haben sie dieses Jahr wieder. Dann haben sie ja einen unserer besten oder den besten Spieler von uns bekommen. Ist natürlich super gefährlich, der Litz. Und ja, bisschen Vorteil vielleicht, dass wir ihn kennen auch und ich hoffe, das zahlt sich dann am Ende aus, aber man muss höllisch aufpassen, nicht nur auf ihn, sondern auch auf die anderen Qualitäten da vorne, aber auch hinten sind sie gut, also ist eine Top-Mannschaft, das wissen wir, es ist eigentlich die letzten Jahre immer so gewesen und jetzt wollen wir mal was holen, auf jeden Fall.
Und wir wollen jetzt mal ein bisschen über dich sprechen, vielleicht auch mal ein bisschen weg vom Sportlichen. Über dich ist ja gar nicht so viel bekannt, weil du nicht so gern auch im Mittelpunkt stehst. Auch Interviews meidest du eigentlich. Und deswegen freut es uns umso mehr, dass du dir jetzt heute hier die Zeit genommen hast. Vielleicht eine ganz simple Frage, aber dann vielleicht auch doch nicht. Wie würdest du dich denn selber als Typen beschreiben?
Offen, lustig. Kann man auf jeden Fall viel Spaß haben, viel Blödsinn reden, so außerhalb, versuche ich nicht alles ernst zu nehmen, weil ich glaube dann, beim Fußball und auf dem Platz ist schon sehr viel Leidenschaft und Ernsthaftigkeit da und ich glaube, ich versuche einfach das außerhalb so ein bisschen alles lockerer zu nehmen, um da einen Ausgleich zu haben, Familienmensch bin ich auch, also ich bin da sehr, sehr solide unterwegs.
Mhm. Perfekter Übergang, Familienmensch, das haben wir auch gehört, gelesen über dich. Du hast unter anderem Tattoos auch deiner Familie gewidmet. Du hast auch mal gesagt, dein Vater ist so dein großes Idol. Woran liegt das? Warum ist das so?
Ja, er war ja in der Spezialeinheit von der Polizei und da hat er mir einiges mitgegeben, so was Disziplin und so angeht. Und ich glaube, deswegen sind so diese Grundbausteine da, sind gelegt, auch um woanders Erfolg zu haben. Ja, jetzt ist der Fußball geworden. Ja, ich glaube, daran habe ich so festgemacht.
Mhm. Ja. Vielleicht noch kurz zu den Tattoos. Man sieht es jetzt nicht ganz, nur im Ansatz. Du hast ja schon relativ viel, ist ja auch so ein bisschen so ein Merkmal von dir. Kam das eigentlich alles auf einmal oder hast du es so Stück für Stück, ist das gewachsen oder war es von Anfang an auch der Plan, dass du wirklich beide Arme voll hast dann mit der Zeit?
Ja, es war so, also ich finde so einen ganzen Arm eher schöner als so einzelne und ich habe eigentlich lange Jahre gesammelt und auch dann mich nach einem guten Tätowierer umgeschaut, so weil ich auch immer viele Tattoos sehe, so, die mir gar nicht gefallen oder die einfach nicht so gut gemacht sind, und das wollte ich halt auf jeden Fall vermeiden, dass man da nach 5 Jahren sagt, boah, was habe ich da gemacht, und ich glaube, ich habe sehr, sehr lange gesammelt, so das, was ich wollte, und dann ging das ja auch relativ schnell, einfach weil ich wusste, was ich wollte, ja, und das ist, ja, aber ich bin fast so weit durch.
Das wollte ich gerade fragen, ja, bist du noch auf der Suche nach Inspiration oder sagst du irgendwann, okay, jetzt reicht's?
Nee, das ist ja, das hat alles Bedeutung, und wenn, ich mache da nichts auf Press, also wenn jetzt noch was kommt, dann kommt's, aber jetzt erstmal nicht.
Und welches hat am meisten wehgetan?
Was am meisten? Am Knochen, also Ellbogen. Mhm. Boah, das ist schon, also für mich am schmerzhaftesten.
Mhm. Wir haben vorhin schon ganz kurz über Familie gesprochen. Du hast selber gesagt, du bist ein Familienmensch. Wie oft kannst du deine Familie sehen in diesem Bundesliga-Alltag? Und was machst du dann am liebsten mit der Familie? Einfach mal chillen? Oder?
Ja, ich habe ja meine eigene kleine Familie zu Hause, ja, mit meiner Tochter, meiner Frau. Genau. Und dann habe ich meine Familie noch in Bonn, wo noch mehrere sind. Die versuche ich halt in jeder Länderspielpause. In der Hinrunde ist immer überragend. Da hast du alle 4 Wochen, siehst du die mal oder so. Und dann viele kommen auch zu den Euroleague-Spielen oder so. Rückrunde ist dann ein bisschen zäh meistens, weil wir nicht so oft frei haben. Naja, unspektakulär. Wenn ich nach Hause komme, wir gehen auf den Spielplatz, also so das, was man so auch mit Kindern macht, so dass sie Spaß hat, dass sie, ja, also das ist viel dann ihr gewidmet, so. Ja.
Mhm. Du, vor 1,5 Jahren, glaube ich, war das ungefähr, ne? Als du Vater geworden bist. Wie hat sich das für dich, wie hat sich dein Leben, wie hast du dich als Mensch verändert, als du die Tochter bekommen hast, oder ihr?
Ja, es ist immer, also viele sagen immer, man soll Kinder bekommen und das ist das Schönste der Welt und so. Und ich feiere das nicht so, wenn man das sagt, weil vielleicht möchte derjenige gegenüber auch gar keine Kinder bekommen oder er kann keine Kinder bekommen. Und das übt dann so einen gewissen Druck aus, deswegen würdet ihr es von mir nie so hören. Aber wenn man das dann selbst erlebt, dann ist es für einen selber, kann man vorher halt gar nicht spüren, weil es das einfach nicht, weil es einfach nicht vergleichbar ist, glaube ich. Mhm. Und aber im rein positiven Sinne. Ja. Mhm. Also es ist, man muss natürlich mehr Verantwortung übernehmen. Man hat da so ein kleines Wesen zu Hause, auf das man jetzt aufpassen muss, wo völlig neue Ängste entstehen, so knall nicht gegen die Tischkante oder so, ne? Da bist halt immer direkt hinterher oder so, irgendwie sowas. So ganz banale Sachen, ne? Aber es ist schön, so auch zu sehen, wie sie so die bisschen die Welt entdeckt, so, ne? Für uns alltägliche Sachen, die wir gar nicht mehr wahrnehmen. Und sie zeigt dann auf irgendwas, was für sie neu ist oder so. Und dann denkst du, ach, ja, krass, ja, das nehme ich gar nicht so wahr. Und sie hat das noch nie gesehen oder so. Also man sieht es nochmal so ein bisschen neu oder so ein bisschen bewusster, hätte ich jetzt gesagt.
Mhm. Und mit deiner Familie in Bonn, wenn dann mal Länderspielpause ist, du kannst die besuchen, um was dreht sich dann der Alltag, was macht ihr dann? Sprecht ihr viel über Fußball? Ich glaube, dein Bruder spielt oder hat auch mal gespielt. Irgendwie geht es dann nur um Fußball oder ganz bewusst auch mal um andere Sachen?
Nee, fast gar nicht. Also mein Bruder hat gespielt so auf dem Dorf und so, hat jetzt aber aufgehört, auch wegen des Jobs und so. Nee, gar nicht. Also er hat auch einen Sohn und dann meistens werden es so Spielenachmittage, so, wo man sich dann sieht und man ist wieder irgendwo auf dem Sportplatz unterwegs. Ja, der Kleine spielt ein bisschen Ball oder so. Also es ist viel Zusammenkommen einfach in der Familie und ein bisschen dann reden, aber jetzt auch viel, viel dann mit den Kindern unterwegs. Ja. Mhm.
David heißt dein Bruder. Mhm. Genau, ist glaube ich, ein enger Vertrauter von dir. Wie würdest du eure Beziehung beschreiben?
Ja, auch sehr, sehr eng und vertraut, ja, also wir telefonieren eigentlich jeden Tag mindestens einmal, manchmal zweimal, so, also das ist dann schon, auch das dauert nicht lange, das Gespräch, das dauert 1 Minute, 2 Minuten, vielleicht mal FaceTime, sowas, das geht gar nicht lange, es geht nur um so um es kurz zu sprechen, wie war dein Tag, was so, vielleicht auch Probleme oder so, dann geht es ein bisschen länger. Aber ja, schön. Also ich finde es toll, wenn man dann, weil ich kenne auch andere Beispiele, wo es zwischen Geschwistern nicht so ist. Und das ist dann, ja, finde ich schade. Und deswegen weiß ich das schon sehr zu schätzen, dass es bei uns dann komplett in die andere Richtung geht. Ja.
Also scheint sich gelohnt zu haben, dass wir da mal Kontakt aufgenommen haben. Wir haben da ein bisschen was mitgebracht.
Wir hatten halt vor 2 Jahren haben wir unseren kleinen Sohn bekommen und da haben wir es halt mit dem Weihnachten halt das erste Mal hinbekommen, dass wirklich dann alle Familien, sprich Familie meiner Frau, unsere Eltern und Frau vom Lukas und alle zusammen um einen Tisch saßen. Und da ging es halt darum, ja, was gibt's zu essen? Bei uns gab es halt immer schlesische Wurst an Heiligabend mit Kartoffelbrei und Sauerkraut. Und ja, haben wir gesagt, weil es am geselligsten ist, würden wir das dann halt bei uns veranstalten, weil wir das Kind haben, weil wir den kleinen Mats haben. Und dann würden wir halt Raclette machen, weil das eigentlich am chilligsten dann für alle ist. Ja, Lukas hatte eigentlich nur eine einzige Aufgabe. Er musste sich an den gedeckten Tisch setzen. Aber es gab schon im Vorhinein ein paar Diskussionen, weil er wollte unbedingt, egal was wir machen, er brauchte seine schlesische Wurst. Und ja, am Ende des Tages hat der Herr Fußballprofi sich natürlich durchgesetzt. Und es war so, wir haben dann Raclette gemacht. Und ich stand dann am Heiligen Abend draußen am Grill und habe für meinen Bruder die schlesischen Würstchen gegrillt. Und ja, letztes Jahr hatten wir eine Premiere. Er hat dann akzeptiert, dass er, haben wir das Essen von unserer Oma gemacht, Puter. Und dann hat er auch akzeptiert, dass es keine schlesische Wurst mehr gibt.
Jetzt wäre dein Moment, um Stellung zu nehmen. War das genauso?
Ja, es war so. Ja. War ich auch kurz sauer, so, als zum Essen ging. Und dann, ja, da war ich schon ein bisschen traditionell so. Macht immer was, ne? So ein Weihnachtsessen, so, und wenn immer das Gleiche gab und dann versucht einer das aufzubrechen, ich weiß nicht, so. Und ja, es war genau, wie er beschreibt, ja. Aber also, so dramatisch war es jetzt nicht. Er stand am Gasgrill also draußen, so, das hat nicht lange gedauert. Also es war schon, hat er sich schon angestellt.
Okay, aber jetzt muss uns, also schlesische Wurst, wir haben das zum ersten Mal gehört. Also mit was kann man es vergleichen? Mit was isst man es so? Also erzähl mal so ein bisschen.
Ja, ich kenne das auch nur vom Weihnachtsessen.
Okay.
Also das gab es bei uns halt immer. Das ist so eine weiße, ja, keine Weißwurst, aber schon sehr so normal. Mhm. Also nicht so wie so eine Merguez oder so, also so gar nicht.
Eher so Thüringer Rohsbratwurst dann?
Ja, oder? Ja, aber so ein bisschen Richtung? Noch feiner, so. Mhm. Ich weiß auch nicht, wo meine Mutter die immer herbekommen hat, so vom Metzger, ja, aber ich habe es halt nie gesehen in der Auslage oder so.
Aber sie muss dir so wichtig gewesen sein, dass dein Bruder dann bei, keine Ahnung, vielleicht 0 Grad oder so dann raus.
Ja, komm, das war jetzt echt nicht lange.
Also Erfrierung, keine Erfrierung.
Ja, ja. Die Story aussagt, ey, ich weiß nicht. Ja.
Aber was uns dann noch interessiert, direkt, weiß Uwe Vetter davon?
Ja,
ist die genehmigt?
Ich bin immer ein bisschen mit ihm im Clinch so, weil wenn ich zu Hause bin, esse ich auch so, ich hätte gesagt, einmal, zweimal vielleicht im Jahr esse ich so Mettbrötchen mit Zwiebel. Also ich finde das unfassbar geil. So, ich bin auch so aufgewachsen, ne? Das ist bei uns ganz normal. Und ja, er sagt, das ist halt nicht gut. Ja, aber nehme ich dann mal in Kauf. Also, ja. Ich glaube, er feiert es nicht so, aber.
Drückt dein Auge zu, oder?
Ja, er weiß ja eigentlich nicht.
Von uns erfährt das auf jeden Fall auch nicht. Wir kommen nachher nochmal zu deinem Bruder, wollen dich dann noch ein bisschen zittern lassen, was er uns vielleicht noch verraten hat. Jetzt vielleicht doch mal über sportliche Themen sprechen, und zwar bist du ja jetzt schon seit 10 Jahren beim Sportclub, du kamst zur Saison 15-16, hattest dann aber zunächst Knieprobleme, schwerwiegende Knieprobleme, da stand unserer Info nach auch ein Karriereende sogar mal im Raum, und dann kam 2019 noch das Sprunggelenk dazu, hast du gebrochen, dann warst du da monatelang raus, dann im Oktober 19 nochmal eine Knie-OP, warst wieder monatelang raus, das heißt, du hast 3 richtig schwere Verletzungen. Jetzt hören ja vielleicht auch viele zu, die selber Fußball spielen, kannst du denen irgendwie was mitgeben, was war so dein Erfolg, um trotzdem immer wieder zurückzukommen und jetzt ja auch schon seit richtig langer Zeit keine schwerwiegenden Verletzungen mehr zu haben?
Ja, die erste Verletzung so, das war echt ein bisschen zäh, weil keiner wusste, woher die kamen. So, bei den anderen Verletzungen wusstest du, okay, das ist das und das und das operieren wir jetzt und dann dauert so und so lange, du kannst dich schon ein bisschen drauf einstellen. So, aber diese Verletzung da, es war letztendlich eine Fehlbelastung im Knie, so, aber von der vorherigen Verletzung Aber es war einfach blöd, weil einfach keiner wusste, wo er kommt. Und ich bin dahin gegangen. Du reist überall hin und bist total verzweifelt. Dann sagt einer, ja, ich kann es sicher lösen oder ich kann dir safe helfen. So, und du greifst halt nach jedem Strohhalm so. Aber das war halt das Blöde bei der Verletzung. Deswegen war auch da schon, ja, ich vielleicht, was ist denn, wenn ich gar nicht mehr so auf den Platz komme? Das war schon fies. Dann bin ich ja noch neu in den Club gekommen. Du kennst keinen, du kennst die Stadt nicht. So. Da hat mir aber auch die Mannschaft echt für mich da. Und bei den anderen zwei Verletzungen, ich sag mal, es war eher Pech, das waren Schläge. Das kann im Fußball so kommen. Klar, so kurz hintereinander war auch eine blöde Zeit. Das hat auch meinem Kopf echt zu schaffen gemacht. So. Das kommt im Fußball vor. Und ich meine, wenn du dann so ein Ziel wieder vor Augen hast, mit den Jungs wieder auf dem Platz zu stehen oder so, wenn du ein gutes Umfeld hast, aber du musst halt auch wirklich ackern in der Reha, weil so, du musst gut aus dieser Reha rauskommen, weil dann diese Gewöhnung wieder an Mannschaftstraining, das unterschätzt man. Und vielleicht hat mir da die Erfahrung von den vorherigen Verletzungen dann auch geholfen. Da habe ich mich echt, was war denn bei dem Sprunggelenk, da habe ich mich in Köln, habe ich mir ein Hotel genommen, so einen Monat lang, und war dann so extern halt zwei bis dreimal am Tag hatte ich dann da Behandlung, Training, Behandlung. Also schon so, dass es einfach nur wieder um Fußball ging, um irgendwie wieder fit zu werden und gut dazustehen, weil also in der Verletzung kannst du auch einfach an deinen Schwachstellen arbeiten, sodass du noch stabiler halt wirst oder das habe ich auch getan und vielleicht ist das auch jetzt ein Grund, warum ich jetzt, aber es ist, also wie gesagt, es war Pech, bin selten jetzt wegen irgendwelchen Muskelsachen oder so ausgefallen, deswegen kann man trotzdem sehr hart schuften in der Reha, um nachher besser dazustehen, auch besser als davor.
Da würde uns jetzt interessieren, da ist ja das Thema Disziplin natürlich ganz, ganz wichtig. Du hast vorher schon mal angesprochen, dein Vater war Mitglied der GSG 9. Er war 1977 unter anderem im Einsatz, als eine Lufthansa-Maschine in Mogadischu entführt wurde. Ihm wurde dann für den Einsatz auch, wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen. Ist das so eine Eigenschaft, die er dir mitgeben hat, Disziplin, hart arbeiten?
Ja, also ich weiß nur einen Satz von ihm, den er immer gesagt hat und ich glaube, das ist ein ganz guter Leitsatz. Du musst alles dafür tun, nicht, dass du nachher sagst, also nachdem du irgendwas gemacht hast, nach der Fußballkarriere zum Beispiel, da hätte ich noch ein bisschen mehr rausholen können, da hätte ich noch vielleicht ein paar Prozent mehr geben können, weil wenn du alles dafür getan hast, dann kannst du dir letztendlich so dann auch für sich selbst nichts vorwerfen, so, aber wenn du nicht alles tust und sagst, das wäre, glaube ich, mein Schlimmstes, wenn du danach sagst, hätte ich da mal noch das und das gemacht, dann wäre es vielleicht ein bisschen besser gelaufen, ich glaube, dann das wäre blöd, ja, und deswegen ist das so ein ganz guter Leitsatz, einfach, du musst alles dafür tun, sodass du dir letztendlich dann nichts vorwerfen lassen kannst oder du dir selber, dass du nicht alles dafür gemacht hast.
Auf dem Platz bist du auch jemand, der nie einen Zweikampf scheut, du gehst immer mit bestem Beispiel voran, kämpfst bis zum Schluss, und es gibt jemanden, dem das offensichtlich ganz besonders gut gefällt, das ist nämlich Michael Gregoritsch. Er hat unter einem Post von dir zur Euroleague, das war, glaube ich, vor kurzem geschrieben, Tattoos, Stutzen übers Knie, weiße Socken, Flutlicht, Kübi rauscht in den Gegner im ersten Zweikampf, Fußballherz, was willst du mehr? Also er scheint es zu feiern auch.
Poetisch, ne?
Sehr poetisch, ja. Und angetan von deiner Spielweise auch wahrscheinlich.
Ja, Gregor hat mir immer ein gutes Gefühl gegeben, als er hier war, ja. Also ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch und manchmal zu selbstkritisch. Und dann war er schon so einer, der so, mich da ein bisschen aufgelockert hat, weil er sagt, ey, das und das machst du gut und so. Und dann, das gibt einem schon ein sehr positiver Mensch. Und deswegen hat er mir sehr gut getan und ich bin echt traurig, dass er nicht mehr hier ist.
Habt ihr noch Kontakt jetzt ab und zu?
Ja.
Ja, regelmäßig?
Ja.
Und wie geht's ihm?
Ganz gut, glaube ich, ne?
Ja, sehr gut. Auch an dieser Stelle natürlich von uns liebe Grüße, Gregor, wenn du das sehen würdest oder wenn du es siehst. Dieser Wille, diese Mentalität, auch immer alles zu geben bis zum Schluss, das sind auch Eigenschaften, die auch auf Lukas Höhler zutreffen. Er kam ja damals auch vom SV Sandhausen hier zum Sportclub. Gibt es zwischen euch eigentlich noch mehr Gemeinsamkeiten, zwischen dir und Lukas Höhler?
Aus seinem Namen, oder?
Nee, Name wäre auch noch was. Genau, ihr kamt beide vom SV Sandhausen, gebt immer alles. Ihr sitzt fast nebeneinander in der Kabine. Mhm. Sind ein paar Gemeinsamkeiten, aber gibt's nicht noch mehr. Also es ist keine Fangfrage oder irgendwas, sondern tatsächlich ernst gemeine Frage.
Ich weiß nicht. Ich habe keinen Hund.
Er hat einen,
Er hat einen.
Ja.
Beide eine Tochter. Okay. Ja.
Gut, wäre auch noch eine Gemeinsamkeit.
Auch noch eine Gemeinsamkeit.
Nee. Aber mit ihm verstehe ich dich auch gut, glaube ich.
Ja,
also ja. Auch, wie gesagt, selbe Mentalität irgendwie, wenn ihr beide auf dem Platz seid, da weiß der Trainer, glaube ich, auch, was er kriegt.
Ja, ich hoffe, ja.
Ja.
Nein, weiß er.
Ja, sehr gut.
Ja, nee, ich weiß nicht, wenn ihr noch was wisst, ich weiß nicht.
Nee. Uns ist eben aufgefallen, Sandhausen, was Marc gesagt hat, und eben das Mentalitätsspiel, man hat das Gefühl, ihr holt das Maximum einfach auf euch raus, genau.
Ja. Ich habe das ja in Sandhausen irgendwie eingepflanzt.
Ja, ich glaube einfach, dass wir einfach nicht viel geschenkt bekommen haben in unserer Karriere. So, dass man sieht einfach, glaube ich, auch, dass das viel Arbeit einfach hintergesteckt hat bei uns beiden vielleicht auch. Er ist ja auch nicht diesen typischen Weg gegangen über NLZ und großes Talent und so. Und also ich glaube, vielleicht ist es daran ein bisschen festzumachen, dass man dass wir auch wissen, dass es nicht immer gut laufen kann, auch vielleicht schon in der Jugend. Ja. Also vielleicht das noch. Mhm.
Ja, Luki Höhler steht auf Rang 10 der Liste der Rekordspieler des SC, hat 272 Pflichtspiele, du stehst aktuell bei 211, trotz der langen Verletzungen, also wirklich eine krasse Zahl. Wenn du verletzungsfrei bleibst, was wir natürlich alle hoffen, schaffst du es wahrscheinlich in die Top 20. Was würde dir sowas bedeuten, so eine Statistik?
Ja, es ist schon krass, wenn man so lange bei einem Verein ist, so, der ist mir auch echt ans Herz gewachsen. Hätte ich auch am Anfang nicht so gedacht. War nie so in meinem Kopf drin, der Verein, weil er halt schon weit weg ist von mir zu Hause. Ich hatte in der Jugend auch keine Berührung hier im Süden mit Vereinen. Wir hatten immer Turniere in Holland und so, also da irgendwo da im Ruhrpott. Ist eine Marke dann. Schon schön, dann irgendwo seinen Namen da zu sehen, aber ich glaube, es gibt schon noch einige mit mehr Spielen. Mhm.
Jetzt, genau, du hast schon gesagt, war wahrscheinlich nicht so absehbar. Jetzt hast du aber eigentlich schon ein Drittel deines Lebens hier verbracht beim Sportclub. Was waren sonst so eigentlich die Vereine, die dich so als Kind, Jugendlicher geprägt haben, FC?
Ja, im Rheinland wächst du schon mit dem FC auf, so. Das ist unvermeidbar. Und das ist auch so der größte Club da, wo du immer dann als Jugendspieler hin möchtest oder so. Dann hätte ich jetzt schon gesagt FC.
Noch kurz zu den Zahlen. Schaust du dir generell so deine Statistiken an? Könntest du jetzt abrufen, wie viele Tore, wie viele Vorlagen, wie viele Spiele?
Nee,
oder ist dir sowas eigentlich
relativ? Das ist mir eigentlich relativ egal, weil es gibt halt im Spiel und so, es gibt halt so viele Parameter. Da klar kann man das dann runterbrechen auf Assists oder Tore. Ich glaube, ich kann der Mannschaft halt auch ohne das jetzt schon sehr viel geben oder so mitreißen. Also von daher glaube ich, gebe ich jetzt nicht so gar. Also ich wüsste es jetzt auch gar nicht so.
Aber zumindest Tore sind in letzter Zeit auf jeden Fall mehr geworden.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon
auf einmal Kübler immer wieder.
Ich weiß auch nicht, der Riecher ist irgendwie freigeschaltet worden. Nee, ich weiß nicht. Ist einfach so. Ja. Aber es ist cool.
Ja. Ja. Nehmen wir auf jeden Fall. 33 bist du jetzt. Eine Fußballerkarriere dauert bekanntlich nicht ewig. Hast du dir schon Gedanken gemacht, ohne jetzt hier einen Abschied irgendwie in Verbindung zu bringen, aber hast du dir schon Gedanken gemacht, wenn es mit dem Kicken irgendwann dann in 10 Jahren oder so mal nichts mehr wird, wie es dann weitergehen soll?
Ja. Aktuell fühle ich mich gut. Also, ist alles noch okay?
Hoffentlich noch lange.
Es gibt so ein paar Überlegungen, in welche Richtung, vielleicht was mit meinem Bruder, der ist Physio, er hat eine Praxis zu Hause, vielleicht da irgendwas mit ihm zusammen was zu machen, im Fußball bleiben, habe ich jetzt im Moment noch nicht den Plan, so, weil ich sage auch, es ist nicht so ganz so meine Welt, also auch drumherum das, und das ist jetzt noch in so eine Richtung mehr gegangen, die mir jetzt nicht so zusagt, ist im Moment jetzt nicht der Plan, aber man weiß nie.
Wir wussten nicht, dass dein Bruder Physio ist, aber ich glaube, da geht man immer mit einem Lächeln raus. Also was uns das schon erheitert hat, die Sprachmemos, die er uns geschickt hat. Also ja. Ohne zu wissen, wie gut er fachlich ist, glaube ich, das ist ein Physio, wo man Spaß hat.
Aber weil du gesagt hast, das geht nicht in so eine richtige, gute Richtung aus deiner Sicht, was meinst du damit?
Ja, es wird halt immer viel mehr so drumherum gemacht jetzt, so mit Social Media und so, wovon ich auch jetzt kein, ich mache es gerne für euch. So ist nicht. Nein, das finde ich ja echt cool so, aber es ist auch viel, es geht viel um zeigen, um um viel außen drumherum rumflexen, sowas. Und das ist halt schon, also ich finde es halt alles so, es ist halt schon alles viel Scheinwelt und da wird vielen Leuten was vorgemacht, was nicht so ist. Und damit habe ich schon ein bisschen meine Probleme. Aber ich habe ja selbst Instagram, also ich habe versucht es zu minimieren, so, aber ich mache da jetzt auch, bin ja nicht so aktiv, deswegen schwierig.
Okay, was sind denn so Dinge, die dich außerhalb dieser Fußballwelt, außerhalb des Platzes so richtig interessieren? Gibt es irgendwelche Hobbys noch, die du sonst vielleicht hast?
Ich spiele sehr gerne Dart, noch zu Hause, cool, ja. Das mache ich schon, gerne.
Habe ich eine Zeit lang auch mal gemacht, hast du schon mal ein 180?
Ja, echt? Ja, das war schon wild. Ja.
Ja. Aber und wie oft? Oder?
Nein.
Mit Zeugen auch, oder?
Ja, mit Zeugen. Aber, krass.
Gutes Gefühl bestimmt.
Ja, schon. War fast einmalig. Ich war einmal, glaube ich. Ja. Schon oft die 140 oder so. Aber das ist schon cool, finde ich. Ja, das macht schon richtig Laune. Ja.
Verfolgst du es dann auch im Fernsehen?
Wenn's ja, schon. Ja. Also ich will immer in dieses Alley Pally, wollte ich auch schon immer mal. Ist halt... eigentlich passt ja, ist in der Weihnachtszeit meistens, ne? Aber ich habe es jetzt noch nicht hingeschafft. Ne? Aber alles so von Freunden habe ich auch schon gehört, dass es schon richtig, richtig gut sein muss.
Ja, ich glaube, die letzten Jahre waren wir zumindest auch immer im Trainingslager, ne? Dann direkt da, wenn es Finale oder so war. Also das ist ja immer so, ich glaube, 2. Januar oder 3. Januar oder sowas, ne? Irgendwie so in die Richtung. Aber ja, war auch mal eine Zeit lang echt großer Fan. Mittlerweile hat es bei mir ein bisschen nachgelassen. Ja. Aber wir können mal eine Runde.
Spielst du jetzt auch Paddel oder was?
Nee. Habe ich auch.
Spielt doch jetzt jeder Paddel.
Ja, natürlich.
Ja. Oder Paddel. Ich habe auch schon. Aber ich habe schon lange nicht mehr jetzt gespielt, aber habe ich auch schon gemacht. Ja. Aber ich komme auch ein bisschen vom Tennis noch.
Ja, okay.
Aber dann Paddel nicht. Paddel nicht. Zu flexen?
Nein, aber ist auch so Trendsport. Also ist ja brutal Trendsport.
Gehe ich mit, ne? Ja.
Also, aber das ist so ausprobieren auf jeden Fall. Warum nicht? Ist ja, macht ja auch Laune bestimmt. Also ich habe es jetzt auch nur Gutes gehört, aber auf einmal siehst du jeden Paddle spielen so. Also,
ein Paddlecourt nach dem anderen macht auf und so. Ja, genau. Wir wollen noch kurz über die anstehenden Spiele sprechen. Es sind die nächsten Wochen ziemlich intensiv. 7 Spiele in 22 Tagen. Da geht es schon richtig dagegen in der Zeit. Wie blickst du darauf auf die Zeit hin, wenn so viele Spiele sind?
Ja, das ist eigentlich die geilste Zeit, wenn du, wenn die Ergebnisse einigermaßen stimmen, ist das schon eine sehr geile Zeit, weil du kommst in so einen Flow rein mit Spielen, regenerieren, spielen und du hast auch gut Power dann in den Spielen eigentlich, halt auch, weil du wenig trainierst. Das macht schon richtig Bock. Ja. Also ist schon eigentlich die geilste Zeit, hätte ich jetzt gesagt. Ja.
Okay, auch weniger Training?
Ja, das sowieso, ne, aber das ist wirklich, es macht einfach Laune so, weil auch nicht, du kannst halt auch, ist auch gut beim negativen Ergebnis, kannst halt das 3 Tage später, ist halt, dauert nicht 8 Tage oder 7 Tage, bis du wieder die einmalige Chance hast, das gerade zu biegen, sondern das ist im Fußball auch, glaube ich, dann wichtig.
Wir haben jetzt so zum Ende hin noch so eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet, allerdings so ein bisschen philosophischer, sage ich mal. Bist bereit?
Ja, cool.
Bist ready? Sehr gut. Was wäre, wenn du in einem Spiel plötzlich ins Tor stehen müsstest?
Da würde ich jedes Ding rausfischen. Ja.
Glaubst du, wärst begabt?
Ich weiß ja, also ich würde auf jeden Fall mein Bestes geben. Ja,
sehr gut. Was wäre, wenn du heute gegen dein 18-jähriges Ich spielen müsstest?
Boah. Dem würde ich ordentlich Kontra geben und auch, ich glaube, ich würde ihn schon auseinandernehmen.
Ja, finde ich eine gute Frage. Kann ich sagen, weil Marco hat die sich überlegt, weil vielleicht ist er ein bisschen spritziger, aber du bist halt erfahrener, ein bisschen breiter wahrscheinlich auch noch.
Ja, ich glaube, ich bin besser als mit
18.
Besser,
okay.
Ja.
Okay.
Warst du früher eigentlich auch offensiver mal noch unterwegs oder immer in der Verteidigung?
Nee, immer 10, du kennst ja klassische Weg vom Abwehrprofi. Hast immer auf der 10 angefangen, hast unfassbar viel Tore gemacht, 80 oder so. Und dann wurde es immer pro Jahrgang wurde es ein zurückgestuft. Dann habe ich A-Jugend und Amateure Köln habe ich noch Innenverteidiger gespielt. Mhm. Und erst ab Profis wurde ich dann auf rechts geschoben. Ja.
Okay. Nächste Frage. Was wäre, wenn du eine Fußballregel ändern könntest? Welche wäre es?
Boah, ändern oder klarer machen würde ich das Handspiel. Mhm. Ja, das ist schon sehr nervig. Also du weißt auch nicht mehr, wie du jetzt hingehen sollst, so richtig. Ich gehe halt auch, wenn zur Flanke kommt, immer mit hinter den Armen hin, so, aber das ist ja auch nicht natürlich. Das heißt, wenn der dann eine Bewegung macht, kann sein, der geht an dir vorbei und du hängst dann auch mit deinen Armen so. Aber es geht leider nicht mehr anders, weil du halt so, ja, man ist schon befangen dann im Strafraum, was, ja, es heißt ja immer dieses Natürliche, aber so die meisten, auch wenn es unnatürlich aussieht, die Hand oben beim Kopfball oder so, aber das macht ja keiner extra, die Hand nach oben zum Beispiel beim Kopfball. So. Das ist auch natürlich, aber ja, es ist für alle, ich sag für alle schwierig, aber es darauf, klar, da wirst du nie auf was Klares kommen.
Wollte ich gerade sagen, hättest du so eine schnelle Regel? Also so,
nee. Hand ist Hand. Schwierig. Hand ist Hand, aber dann würden wahrscheinlich manche extra die Hand anschießen. Also das ist, ich glaube, es geht nicht. Da wird es immer Diskussion geben.
Wahrscheinlich, genau. Was wäre, wenn du eines statt eines Doppelpacks auch mal einen Hattrick schießen würdest?
Dann würde ich mir diesen Ball unterschreiben lassen und dann zu Hause hinpacken. Ja, das wäre schon, ich glaube, wäre ich nicht so früh ausgewechselt worden dann beim Doppelpack. Ich glaube, ich hätte noch ein drittes gemacht.
Also kleine Aufforderung noch Gefühl, ans Trainerteam das nächste Mal, wenn du schon zwei hast, bitte drauflassen. Und letzte Frage noch, was wäre, wenn dein Bruder die Chance bekäme, mit dir zusammen bei einem Bundesligaspiel auf dem Platz zu stehen?
Also wenn mein Bruder die Chance...
Ihr zu zweit auf
zusammen
Platz.
Bei einem Bundesliga.
Was wird passieren?
Wir würden uns krank fetzen, weil wir sind in so einer Freizeitmannschaft, haben wir früher zusammen gespielt. Manche sagen auch Saufmannschaft, aber ja, in so einer Freizeittruppe, die gibt es heute noch.
Wie heißen die?
Boleros. Boleros CF, Club de Football.
Spanisch angehaucht?
Ja,
oder?
Spanisch angehaucht. Die gibt es heute noch. Super Gemeinschaft, auch neben dem Fußball. Also auch aus meinem Heimatdorf, Wahnsinn. Also die fahren jetzt noch zum Euroleague-Spiel zu mir und so. Da sind also die meisten Kumpels von mir drin. Und das ist ein Wahnsinnsgemeinschaftsgefühl. Also ist auch dadurch entstanden einfach. Also ist was Gutes bei rumgekommen. Veranstalten auch eigene Turniere. Ja, und da haben wir uns immer gefetzt, da bei diesen Turnieren. Also es war, naja, es ging nicht. Es war, ja, waren jetzt auch nicht im besten körperlichen Zustand, als wir da gespielt haben. Aber es war so 2009 oder so. Mhm. Aber, ja, dann konnte ich da leider nicht mehr mitspielen.
Mhm. Aber was hat dein Bruder für eine Position gespielt?
Der war so Amir Abrashi, weißt du, so Sechser, Achter, so, aber 1,70 Meter so. Und dann... Terrier, ja, okay. So einer war der.
Ihr würdet euch zumindest nicht um den Platz streiten im Team.
Nee, nicht so wie die Schlottis. Nee.
Okay, also wir haben ja angekündigt, es kommt nochmal was von deinem Bruder. Und weil wir es wirklich in voller Länge genossen haben, Marius und ich, als wir diese Sprachmemo angehört haben, wollen wir euch und dir natürlich auch wirklich alles, die ganze Sprachmemo nochmal zeigen.
So, jetzt die dritte Story. Das ist eigentlich meine persönliche Lieblingsstory, wird auch eigentlich regelmäßig ausgepackt. Und zwar... ja, wir waren im Griechenland-Urlaub. Mein Bruder konnte nicht laufen, ich dafür schon. Und meine Eltern haben sich mit so alten Griechen an so einem Brunnen unterhalten. Genau, mein Bruder war halt, wie gesagt, dann so auf dem Arm, hat dann so geguckt, was geht ab. Und meine Mutter hat so nicht ganz genau hingeschaut. Mein Bruder hat dann in den Brunnen gelangt und hat da, ja, gar nicht weiter unterhalten. Weil man merkten wir, okay, was lutscht der Junge? Ah, irgendwas massiert er doch im Mund. Da hat mein Bruder sich aus dem Brunnen eine schöne Schnecke geangelt und hat sie dann ja ohne Zähne halt schön fein säuberlich im Mund massiert und ja, er hat's gefallen. Und genau, also die Schneckenstory aus dem Griechenland, mein persönlicher Favorite.
Ja, das ist so schäbig, wirklich. Das ist so schäbig, dass er das auspackt. Ich kann mich ja natürlich nicht dran erinnern. Ich weiß ja nicht, wie alt ich da war, ohne Zähne halt, ne? War jetzt so, muss so als so 15 gewesen sein. Ja, was man so macht, ja, er hat Zigarettenstummel gesammelt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt geil, ne? Kann ich jetzt auch nicht. Ja, gibt zwei schlimme Storys und die eine hat er ausgepackt. Ja.
Okay.
Kann ich nichts machen, ja.
Ja, also wer jetzt aufmerksam zugehört hat, der hat gehört, dass dein Bruder gesagt hat, die dritte Story, die ich habe, zwei hatten wir jetzt, eine, die wollten wir jetzt, da wollten wir dich vorschonen. Da ging es um ein Spiel in der A-Jugend.
Ja, du hast A-Jugend gespielt.
Genau, also du warst A-Jugendspieler. Und dann ganz überraschend
am Samstag. Ihr sagt, ihr schont ihn und erzählt dies.
Ja, wir schwächen es ein bisschen ab.
Wir schwächen es ein bisschen ab.
Von der Wortwahl her.
Genau, von der Wortwahl her müssen wir es ein bisschen abschwächen. Wir wollen dich fragen, was war da los? Also ihr habt dann irgendwie gegen die Postnationalmannschaft gespielt?
Oh, ja. Aber die ist ja nicht schlimm, die Story. Ich hatte letzten Schultag.
Okay.
Ich hatte letzten Schultag und da hat man halt schon, bisschen so gefeiert in der Schule halt, weil man hat ja nicht mehr richtig Schule gehabt und dann habe ich schon ein bisschen getrunken und so und ja, war ein bisschen leicht angeheitert, hätte ich jetzt gesagt. Und dann hat mein A-Jugendtrainer angerufen, der sehr große Stücke auf mich gehalten hat. Hat dann gesagt, hier der Trainer von der ersten Mannschaft angerufen bei Bonner SC und die haben heute ein Testspiel gegen die Postnationalmannschaft und ja, du sollst da jetzt mitspielen. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, okay, weiß ich jetzt nicht, aber ja, dann hat mich mein Vater abgeholt von der Schule und ich habe zweite Halbzeit dann gespielt mit Kaugummi. Ja. Musste. Ja, es war, ja, ist jetzt keine vorbildliche Story, aber ich war halt nicht drauf vorbereitet, ja. Habe dann aber auch richtig gut gespielt und dann habe ich, glaube ein oder zwei Wochen später habe ich dann Regionalliga schon gespielt für die erste Mannschaft. Ne? Also es war mein Dosenöffner. Jetzt nicht so schlecht, ne?
Ja.
Mache ich halt heute aber nicht mehr. Ja. Also heute mache ich das nicht mehr. Ich vermeide das. Ja.
Vermeide das. Also, dass du gut gespielt hast, hat er erzählt, aber er hat andere Worte als angeheitert benutzt.
Deswegen. Ja, nee, voll war ich nicht. Also, war nicht voll.
Vielen lieben Dank, Kübi, dass du bei uns warst. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, es war auch für dich okay.
Super.
Und wünschen dir natürlich jetzt für die nächsten Spiele alles, alles Gute. Und ja, eine gute Zeit dir. Dankeschön.
Danke. Kübi.
Bis bald.
Ja, und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Wie es Marius vorhin schon erwähnt hat, könnt ihr das Interview mit Lukas Kübler auch gerne nochmal auf YouTube anschauen. Könnt es auch euren Freunden schicken. Lasst uns da auch gerne nochmal einen Kommentar da, ob wir das in Zukunft öfter so machen sollen, dass auch die Interviews auf YouTube präsentiert werden. Von uns war es das jetzt. Wir wünschen euch eine gute Zeit und bis bald. Ciao.